Ja, bei dem Kreativteil von Yoshi musste ich an das Spiel denken, das man ganz toll so mit Babys spielen kann, nämlich kurz aus dem Gesichtsfeld verschwinden und dann plötzlich wieder auftauchen und dann Blickkontakt wiederherstellen. Und für die Babys ist das immer eine große Freude. Und so wie ich mich erinnere, ich glaube auch noch im Alter über 8 Monate, und ich stell mir das so vor, so zuerst freuen sie sich einfach, dass du plötzlich wieder da bist und so irgendwie erkennen sie dich wieder oder so. Und dann nach 8 Monaten, dann lachen sie, weil sie das Spiel verstanden haben. Also irgendwie so wird das wahrscheinlich ablaufen. Die sind ja schon auch meistens sehr fröhlich. Nicht immer, wissen wir auch als Eltern, vor allen Dingen nachts nicht, aber okay. Ja, und manchmal mag es uns tatsächlich auch im Zusammenhang mit Gott so ergehen. Es ist ja so, wir sind ja Gottes Kinder. Das wird ja in der Bibel immer wieder gesagt. Und und wenn ich mein Leben sehe, dann gibt es immer wieder so Augenblicke, wo ich dann wieder so zurückfalle und dann doch irgendwie nochmal so die Grundlagen brauche, die geistliche Milch, also länger als mir lieb ist. Und natürlich nicht immer. Mir fiel noch ein Spiritual dazu ein. Sometimes I feel like a motherless child a long way from home. Manchmal fühle ich mich wie ein kleines Kind ganz weit weg von zu Hause. Ich glaube, das ist zutiefst menschlich, dass es solche Situationen gibt, in denen wir uns ja wie von unseren Eltern verlassene Kinder fühlen. Und wir merken in der Schriftlesung auch Glaubenshelden wie Abraham, den fällt schließlich ihr Glaube nicht in den Schoß. Also auf den einen Vers aus der Schriftlesung, da wird oft Bezug genommen. Der taucht auch im Predigttext wieder an. Abraham glaubte dem Herrn, das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Aber woran man nicht so denkt, in der Schriftlesung, da kommt noch vor 1. Mose 15, Vers 6, da kommt noch der Vers 2. Und als Abraham an den Zusagen Gottes ganz massiv zweifelt, und die hatte er ja schon vorher gehabt, da heißt es: Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Also das ist eine ganz massive Infragestellung. Da ist nicht viel von Glauben zu tun. Und Gott geht darauf ein und sagt: Komm, geh hinaus und gib ihm nochmal die Zusage. Und dann erst kommt der Vers: Abraham glaubte dem Herrn, das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. In der Predigt heute geht es mit einem Text aus dem Hebräerbrief auch um die Frage, wie man damit umgeht, wenn der Glaube an sich auf dem Prüfstand steht. Wenn sozusagen, wie wir damit umgehen können, wenn zwischen uns und Gott so ein geistliches Brett ist, das da irgendjemand hingestellt hat. Der Hebräerbrief, der richtet sich an Judenchristen, die als Gruppe von Gemeinden oder als einzelne Gemeinden schon länger existieren. Die haben also nicht gerade erst angefangen zu glauben. Sie haben in ihrem Christsein schon einige Herausforderungen und bestanden und Anfechtungen standhalten müssen. Und in jüngster Zeit hat die Gemeinde in dieser Hinsicht allerdings keine Schwierigkeiten gehabt. Die konnten ihren Glauben ohne Einschränkung leben. Und nun aber merkt man, wie so Gewitterwolken am Horizont aufziehen, wie man anfängt, dass sich das ändert. Wahrscheinlich irgendeine Christenverfolgung deutet sich an. Und die Christen, an die dieser Brief gerichtet ist, die tun sich damit schwer. Und der uns namentlich unbekannte Schreiber, der will die Adressaten ermutigen und ihnen in ihrem Glauben weiterhelfen. Wir wissen nicht, wer das war. Früher dachte man, dass es Paulus ist. Heute ist es klar, es war nicht Paulus. Aber auf alle Fälle, der Brief ist Gottes Wort und er ermutigt uns. Ich lese den Predigttext, Hebräer 10, die Verse 35 bis 39. Es heißt dort: Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, auf dass ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Denn nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll, und es wird nicht lange ausbleiben. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Wenn er aber zurückweicht, hat meine Seele kein Gefallen an ihm. Wir aber sind nicht solche, die zurückweichen und verdammt werden, sondern solche, die glauben und die Seele erretten. Ja, der erste Vers gleich, ne? Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Wir merken, hier geht es nicht so wie in dem Versuch da von Yoshi um so ein blaues, dummes Kuscheltier, das würde ich sagen. Es geht um das Eingemachte, um das Wesentliche. Und das ist ja so, es ist so, diese Zeiten damals für die Menschen, die sind unruhig. Also die Leute stehen damals unter Druck vom Staat, von Seiten des Staates, nur weil sie Christen sind. Und diese Zeit, diese Situation trifft sie unvorbereitet. Und sie hadern und sie zweifeln. Und dann merken sie auf einmal, ehe man sich so versieht, steht der Glaube auf dem Prüfstand. Und ich glaube, heute ist es zumindest so, dass was wir mit denen gemeinsam haben, dass wir auch in unruhigen Zeiten leben. Also ich persönlich habe so den Eindruck, so die Pandemie, die hat so die Nerven blank gelegt. Ich merke so, der Ton, der ist in den letzten Jahren immer schriller geworden. Und man merkt immer, wenn es um irgendetwas geht, immer ist gleich das große Ganze bedroht. Also Deutschland scheint dem Untergang geweiht zu sein. Also ich habe da meine Zweifel, ob die Lage wirklich so schlimm ist. Aber auf alle Fälle macht die Situation etwas mit uns. Und wir leben ja als Gemeinde nicht auf einer einsamen Insel. Wir sind ja auch ein Teil der Gesellschaft. Und unsere Gemeinde, wir haben ja auch unruhige Zeiten hinter uns. Die Corona-Zeit, die Schwierigkeiten in der Gemeindeleitung, wo wir zwar bei der Bewältigung, finde ich, auf einem guten Weg sind, aber noch nicht am Ziel sind. Die Stellenreduzierung für mich und auf der anderen Seite die neue Jugendreferentenstelle für DJ. Es ändern sich Sachen, es wird etwas anders. Gemeinde, die verändert sich und damit muss man klarkommen. Und klar, wir sitzen hier in der Gemeinde, aber es geht ja auch nicht immer nur um die Gemeinde. Ich kann mir auch vorstellen, dass bei euch im persönlichen Alltag, dass sich da einiges ändert. Auch Sachen, mit denen man erstmal lernen muss, klarzukommen. Und in solchen Zeiten muss der Glaube sich dann bewähren. Ja, und das ist uns theoretisch natürlich klar, ne, dass der Glaube uns auch so durch Anfechtungen, durch Täler hindurchträgt. Wir alle kennen das Bild von den Spuren in Sand. Jesus sagt, ja, wo du nur eine Fußspur siehst, da habe ich dich getragen. Wir wissen alle, es kann nicht wirtschaftlich immer nur bergauf gehen. Wir wissen alle, es gibt so unvorhergesehene Ereignisse, die dann, sag ich mal, wo man Sachen neu sortieren muss. Und wir wissen, dass wir auch durch persönliche Krisen durch müssen. Aber wir erwarten eben, dass in diesen Situationen uns unser Glaube hindurchträgt. Wir wünschen uns dann in solchen Situationen, wenn es um uns herum alles umfällt, wünschen wir uns zu sagen, du bist ein starker Turm, du bist das Auge im Sturm. Oder du bist unser Felsgott. Oder auf dein Wort will ich's wagen. Aber was ist, wenn der Glaube angesichts des Drucks, unter dem wir stehen, ebenso nachgibt wie unsere anderen Sicherheiten? Was ist, wenn der Glaube dir auf einmal keinen Halt mehr gibt, sondern vielleicht sogar mit dazu beiträgt, dass du mit deinem Leben ins Schlingern kommst? Und vor diesen Fragen stehen die Menschen damals auch. Und darum richtet sich der Appell am Anfang unseres Predigttextes auch an uns. Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Also wegwerfen an sich, das können wir ja gut. Also davon lebt unsere Gesellschaft, dass wir immer wieder Dinge wegwerfen. Davon zeugen diese großen gelben Müllcontainer, die jetzt überall in Hildesheim rumstehen. Und davon zeugen auch die Sperrmüllhaufen, ganz oft ganz viele Sachen, die an sich noch gut zu gebrauchen wären oder die man gut reparieren könnte. Wir werfen Verpackungen weg, Dinge, die kaputt gegangen sind, die nicht mehr aktuell sind, Dinge, deren Anschaffung mal ein Herzensanliegen war, die aber inzwischen längst ein Staubfänger geworden sind. Meine Frau spricht immer von Rumstelis, aber manchmal sind es nur noch Staubfänger. Manchmal auch Dinge, die man vielleicht noch reparieren könnte, aber die Zeit hat man ja nicht. Also bei mir im Keller, da stehen so ganz viele Geräte rum, wo ich denke, Mensch, eigentlich müsstest du dir das nochmal anschauen. Und es ist doch zu schade, um es wegzuwerfen. Aber dann irgendwann doch, dann ist Sperrmüll und dann raus damit. Vielleicht sind wir als Menschen, die in so einer Wegwerfgesellschaft leben, gefährdeter, dabei auch einiges über Bord zu werfen, was eigentlich ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens sein müsste. Geduld aber habt ihr nötig, heißt es im Vers danach. Vielleicht ist das Problem heute, dass wir nicht mehr geduldig warten können, weil sonst immer alles so schnell verfügbar ist. Und wenn eine Paketzustellung zu lange dauern würde, dann buche ich einfach Amazon Prime, habe es schon am nächsten Tag, Ende des Werbeblocks. Oder überziehe mein Konto, nehme einen Kredit auf und bin dann schnell überfordert, wenn sich die Probleme nicht durch ein Fingerschnipsen lösen. Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Was machst du, wenn dein Glaube in eine Krise gerät? Vielleicht sind wir in der heutigen Zeit wirklich gefährdeter als in früheren Zeiten. Wir werden zwar äußerlich gesehen nicht so verfolgt, das ist der Unterschied zu damals. Also wahrscheinlich war das in der Zeit von dem Kaiser Domitian, als die Christen anfangen mussten, dem Kaiser zu opfern. Nicht so systematisch, sondern so nach und nach, wenn du auffielst, wenn sie dich auf den Kieker hatten. Aber vielleicht ist dieser ja eher subtile innere Druck, der ist auch nicht ungefährlich und das wird oft unterschätzt. Und wenn ich so in mein Leben zurücksehe, also in den 80er Jahren war ich in einer sehr großen Jugendgruppe. Samstags kamen bis zu 40 Jugendliche in die Jugend. DJ, hast du noch Ausbaumöglichkeiten? Und das waren damals nicht nur Teenies, sondern das waren auch, also die älteren Besucher waren da schon so zum Teil Mitte 20 und das war natürlich so für uns Teenies damals cool. Ein Lied, das wir damals oft sangen, war: Was wir dir sagten, sagen wir neu. Herr, wir wollen treu sein, um jeden Preis treu. Manchmal haben wir dieses Lied im Gottesdienst vorgesungen und dann hatten die Alten immer Tränen in den Augen. Man kann sich auf die Jungen verlassen. Es wird weitergehen mit der Gemeinde. Heute sind die wenigsten von ihnen noch in dieser Gemeinde. Und es sind überhaupt noch wenige aus meiner Jugendgruppe, die überhaupt noch regelmäßig in den Gottesdienst gehen. Wenn wir hier in die Gemeinde sehen, viele Probleme, die wir haben, kommen daher, dass die Generation zwischen Ende 30 und Anfang 60 fehlt. Aber ich merke, das ist anderswo auch oft so. Und ich glaube, diese Boomer, also Babyboomer, das ist eine sehr angefochtene Generation, in denen letzten Endes viele ihr Vertrauen weggeworfen haben. Einfach weil es ins Wanken kam. Weil da zu viele Dinge kamen, die in den letzten Jahrzehnten waren. Das Ende der alten Deutschland AG, die Globalisierung, ja, und so weiter. Aber wenn es heißt, werft euren Glauben nicht weg, vielleicht ist weggeworfen auch ein zu starkes Wort. Vielleicht auch für den Schreiber des Hebräerbriefs. Und es ist ja, der deutsche Text ist ja eine Übersetzung aus dem altgriechischen Original. Und wegwerfen, das ist eine Übersetzungsmöglichkeit, die ich gut finde, weil sie benennt, dass wir an der Stelle eine eigene Verantwortung haben. Aber man kann das griechische Wort apoballo an dieser Stelle auch mit verlieren übersetzen. Also dann würde es heißen, verliert euer Vertrauen nicht, euren Glauben nicht. Das ist sprachlich so ein bisschen glatter, aber etwas verlieren hat so einen passiven Beiton. Also wenn mir mein Autoschlüssel oder das Portemonnaie verloren geht, dann scheint nicht nur meine Schusslichkeit daran schuld zu sein oder meine Vergesslichkeit, sondern auch die verloren gegangenen Gegenstände scheinen da so eine Schuld zu haben. Aber das will der Schreiber des Hebräerbriefes nicht. Ihm ist klar, dass die Zeiten nicht leicht sind. Er will seine Leser wachrütteln. Mach das, was du tun kannst. Lass nicht zu, dass es verloren geht. Wirf es nicht weg. Passt auf, wenn euer Vertrauen auf Gott weg ist, dann wird euch ein großer Reichtum in eurem Leben fehlen. Und auch hier ist es wieder nicht so, dass es nur um Vertrauen geht. Das griechische Wort Paresia kann man auch mit Zuversicht übersetzen, mit Freimütigkeit, mit Unerschrockenheit oder auch Glaubensmut. Und das schwingt, wenn ich jetzt das griechische Original lese, schwingt das alles gleichzeitig mit. So, das ist alles in diesem Wort drin. Und für eine Möglichkeit entscheiden muss man sich nur, wenn man das Wort, wenn man den Text übersetzt. Es geht hier also nicht nur um den Verlust des Vertrauens, sondern auch noch um all die ganzen anderen Aspekte. Freimütigkeit, Unerschrockenheit, Zuversicht, Glaubensmut. Es geht im Grunde um den Glauben an Gott selbst. Und ein kleiner Einschub oder ein kleiner Schlenker an der Stelle. Wenn dein Glaube an Gott nicht mehr in dein Leben passt, meinst du, dass Gott daran schuld ist? Oder eher deine Vorstellung von Gott? Und wenn das so ist, dass es eher um deine Vorstellung von Gott geht, um das Bild, das du von Gott hast, wie er ist und wie er zu handeln hat, dann ist es doch eigentlich gut, wenn du enttäuscht wirst, weil du damit eine falsche Vorstellung von Gott hinter dir lassen kannst und dann frei wirst, Gott auf ganz neue Weise erfahren zu können. Der christliche Musikkabarettist Jakob Friedrichs drückt es so aus: Ist das Gott oder kann das weg? Also, wegwerfen, nicht unser Vertrauen, nicht unser Glauben, sondern unsere falschen Vorstellungen von Glauben. Das ist wirklich etwas, was auf den Müllhaufen kann. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Vielleicht habt ihr euch schon gefragt, worum es eigentlich bei dieser großen Belohnung geht. Das scheint zunächst einmal klassisch gemeint zu sein. Und in Vers 37 finden wir einen Hinweis auf die Wiederkunft Jesu hier auf der Erde. Da heißt es, nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll. Und das wird nicht lange ausbleiben. Aber hier geht es um mehr als eine Hoffnung auf eine goldene Zukunft. Das ist ja nicht so, dass der Schreiber des Briefes so seinen Adressaten hier so eine Art Möhre für das Kaninchen vorhält, nach dem Motto, komm, komm, komm noch ein bisschen, halte noch durch, irgendwann kriegst du die Möhre. Also es geht um mehr als eine Wohnung im goldenen Jerusalem. Es ist schon so, der Schreiber des Briefes will zum Durchhalten ermutigen und zur Treue, wenn es in Vers 39 heißt, wir sind nicht solche, die zurückweichen und verdammt werden, sondern solche, die glauben und die Seele erretten. Da will er schon die Reihen schließen. Aber wenn er jetzt hier am Ende, sondern solche, die glauben, wenn er da vom Glauben spricht, warum spricht er dann am Anfang nicht vom Glauben? Warum sagt er nicht, werft euren Glauben nicht weg? Sondern warum sagt er, werft eure Parrhesia nicht weg? Also Vertrauen, Freimütigkeit, Glaubensmut, Zuversicht, Offenheit, Freudigkeit und Unerschrockenheit. Ganz einfach deswegen, weil Glauben nicht heißt, bestimmte Glaubenssätze halt für wahr als anzuerkennen. Es geht nicht darum, bei so einer Glaubenscheckliste einen Haken dran zu machen. Ich glaube, Haken. An Gott, ja, Haken. Den Vater, ja, Haken, den Allmächtigen. Sondern Glauben heißt, mit Christus in Gemeinschaft zu leben. Und das, und da beschreibt dann dieses Wort Parrhesia, diese Beziehung, die Dynamik einer Beziehung wesentlich besser. Also was einmal am Ende passieren wird, das was hier so schön mit Licht da auf dem Bild so als eine goldene Zukunft ausgezeichnet ist, das ist im Grunde nur ein Sichtbarmachen für das, was schon längst vorhanden ist. Wenn es heißt, werft euer Vertrauen nicht weg, was einmal eine große Belohnung haben wird, dann meint der Schreiber auch, werft den Schatz nicht weg, den ihr heute schon habt. Und wenn ich mein Leben sehe, dann bin ich doch beeindruckt davon, was sich in meinem Leben mit Gott schon alles halt ereignet hat. Ich bin jetzt seit 43 Jahren Christ. Ich habe eindrucksvolle Gebetserhörungen erlebt. Ich habe erlebt, dass Gott mich wunderbar versorgt hat. Kurz vor der Kreuzigung bekennen die Jünger, dass sie, wenn er sie aussandte, nie Mangel erlebt hatten. Ich kann das Gleiche bekennen. Gott hat mich geführt, Gott hat mich besorgt. Ich habe an den Knotenpunkten meines Lebens seine Weisung erfahren. Er hat mich immer wieder mit Menschen beschenkt, die mich inspiriert haben und durch die ich Gottes Stimme in meinem Leben wahrgenommen habe. Er hat immer wieder meinen Horizont geweitet, meine Füße auf weiten Raum gestellt. Ihr habt doch auch schon Ähnliches erfahren, dass ihr gemerkt habt, dass ihr betet voller Zweifel und dann auf einmal, da ging eine Tür auf, da wo ihr dachtet, dass da keine Tür war. Ihr habt doch auch schon einen großen Schatz an Erfahrung hinter euch, dass ihr in der Vergangenheit merktet, der Glaube trägt euch. Der Himmel fängt doch nicht erst nach meinem Tod an. Als Jesus hier auf der Erde anfängt zu wirken, heißt es, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und seit Pfingsten nimmt es sichtbar Gestalt an, immer mehr in der weltumfassenden Kirche, der Gemeinschaft der Gläubigen. Und das ist doch schon die Erfahrung, die wir heute machen, dass wenn wir auf Arbeit sehen, die sich rings um uns her so hoch wie Berge auftürmt und wir uns fragen, woher kommt mir Hilfe, denn uns auf einmal die Zusage in den Sinn kommt. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, der dich behütet, schläft nicht. Und dann merken wir, wie wir auf einmal wieder durchatmen können und eine Sache nach der anderen angehen können. Du erlebst es doch heute auch schon im positiven Sinn, was es heißt zu glauben. Du findest dich auf einmal in einem Raum wieder, in dem es nach den Regeln des Reiches Gottes zugeht. Und du erlebst, dass du von irgendwoher Unterstützung bekommst, ohne dass du es erklären kannst. Du erlebst den Heiligen Geist in deinem Leben. Und manchmal ist es auch so, dass du merkst, Gott gebraucht dich. Das ist dann so, du machst irgendwie so eine Kleinigkeit und auf einmal merkst du, oh, dass ich da jetzt irgendwie so eine Kleinigkeit so gemacht habe, mich vielleicht einmal so zum Kochen zur Verfügung gestellt, ein paar Möhren klein geschnippelt. Und auf einmal sind da Leute, die sich da bedanken und für die das unwahrscheinlich wichtig ist, dass du das gemacht hast. Klar ist das nicht immer und permanent. Das ist die Natur unserer Erde, dass eben wieder mal dieses geistliche Brett da ist. Der Hebräerbrief vergleicht das Leben der Nachfolgerung Jesu mit der Wüstenwanderung der Israeliten. Gott ist bei ihnen in der Gestalt der Wolken und der Feuersäule und trotzdem kommen sie immer wieder in unangenehme Situationen. Aber auch die Wüstenwanderung ist kein Selbstzweck, sondern hat ihr Ziel. Am Ende des Hebräerbriefes heißt es, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wir sind auch heute schon mit unserem Herrn gemeinsam unterwegs. Der Unterschied zu den Israeliten ist, dass wir keine Wolken- und Feuersäule sehen, der wir folgen. Aber dafür leben wir auch nicht in einer Wüste, sondern in einem der wohlhabendsten Länder der Welt. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Gott ist größer als unsere Vorstellung von ihm. Und ich wünsche dir die Geduld und die Zuversicht, dass es am Ende gut ist. So wie wir es ja auch schon in unserem Land erlebt haben. Das hatte ich ja am Anfang angedeutet. Und ich denke, das kann vielleicht auch ein Bild für unseren Glauben sein. Ich habe am Anfang davon gesprochen, dass der Ton hierzulande immer schriller wird. Und bei jedem Problem die Existenz unseres Landes auf dem Spiel zu stehen scheint. Aber ich bin so alt, dass ich mich noch an die wirtschaftlichen Schwierigkeiten halt erinnern kann nach der Wiedervereinigung. Das zog sich so von 1990 bis in die Mitte der Nullerjahre hinein. Und ich würde sagen, das war damals auch noch schlimmer. Ne? Also in Deutschland gab es 2005 fast 5 Millionen Arbeitslose. Heute sind wir bei knapp 2,7. Das ist schon mehr als zuletzt. Unser Land steht vor großen Herausforderungen. Aber haben wir in Deutschland nicht auch schon große Herausforderungen überlebt? Neuanfang nach zwei Weltkriegen? Und ich bin ja noch relativ jung. Also ich sag mal, jetzt die ganz Alten, die noch so die Nachkriegszeit miterlebt haben, das war doch nochmal was anderes. Oder die friedliche Revolution in der DDR. Und ich sag mal, das, was die deutsche Nationalelf so zuletzt gezeigt hat, ist da auch nicht schlimmer als das, was 1998 oder 2004 war. Wir haben damals in der Gemeinde 2004 zur Europameisterschaft Public Viewing gemacht, Mordsaufwand für eine kleine Gemeinde von 40 Leuten und dann haben die so schlimm gespielt. Es war so eine schlimme Stimmung in der Gemeinde, ich habe mir gemacht, ich mache nie wieder Public Viewing. Also, und dann kam 2006, da hätten wir es machen können. Ja, aber es ist so, also man kann darauf vertrauen, es wird wieder besser werden. Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Wir werden in der Lage sein, jenseits der Hektik des jeweiligen Tages zu sehen, dass Gott am Werk ist und handelt. Vielleicht nicht dort, wo wir ihn ursprünglich vermutet haben. Und vielleicht handelt er auch nicht so, wie wir es erwarten. Aber er ist da und er steht uns bei, egal ob wir es merken oder nicht. Alle Tage bis an der Weltende. Amen.